Kennst du Hans Niemann? Hast du diesen Skandal rund um Hans Niemann mitbekommen?
Das war das mit dem Schach, ne?
Ja, genau, mit Magnus Carlsen.
Ja. Das hast du erzählt und da hatten wir uns so ein klein bisschen zu angeguckt.
Genau, und so geht's mir gerade. Also ich versuche halt, mir durch den Analplug, den ich mir eingeführt habe, vorgeben zu lassen, was ich sagen soll, damit ich die möglichst beste Accuracy beim Sprechen erreiche.
Okay, musst du mir mal einen Link schicken zu dem Plug, damit ich das Plugin auch installieren kann.
Ja, lass mal eben einen Podcast aufnehmen.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Also gefühlt ist heute tatsächlich mal Leben, ne? Weil wir,
ja.
Also du auf jeden Fall in Stress. Ich habe jetzt auch noch mehr für heute Aufgaben auferlegt, in Form von Gartenarbeit, so langsam den Garten herbsttauglich machen.
Ach geil.
Ja, und ja, mal eben zwischendurch, aber wir wollten auf jeden Fall eine Aufnahme noch starten, weil wir ja unheilbar gesprächig sind, ne? Ich
glaube,
das haben wir jetzt auch wieder gefühlt. Mir hilft es in solchen Situationen, wo ich wenig Zeit habe, mal so ein bisschen auch das hat was Meditatives, hier mit dir zu sprechen. Also es ist so eine Einkehr in sich selbst, in seine Gedanken, in die Gedanken des Gegenübers. Ich finde das sehr meditativ, deshalb freue ich mich jetzt mit dir hier sprechen zu können, um danach mit hoffentlich mehr Energie in den Tag zu starten. Hallo Melvin, hallo Welt.
Ja, hallo Welt, hallo Melvin, Marco. Ja, das stimmt. Also ich empfinde auch eine gewisse Sammlung zu erreichen, wenn ich mit dir spreche. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz verschiedene Tagesformen. Ich bin mal gespannt, wie es heute so wird. Man hört vielleicht, dass ich ein wenig angeschlagen bin, und das Traurige an dieser Folge ist, dass es die letzte Folge sein wird, die ich in diesem Zimmer, in diesem Haus aufnehmen werde. Ja, also manche von euch können sich vielleicht an die Folge Ankommen erinnern von 2020. Heidewitzka, die ist mehr als 2 Jahre alt. Also ich glaube, September 2020 haben wir die on air gebracht, und da sprach ich über den Zauber und über ja die Wirkung meines neuen Zuhauses, und heute spreche ich darüber, dass Zauber und Wirkung auch mal vergehen können und dann was anderes zutage tritt. Ich meine, die Welt hat sich verändert, wir haben uns verändert, alles verändert sich, nichts bleibt, alles wird. Aber wir wollen jetzt hier nicht so buddho-philosophisch werden. Brauchst vielleicht nicht. Worüber sprechen wir, Marco? Wir können über Verlust sprechen. Wir können über Neuanfang sprechen. Wir können darüber sprechen, wie es ist, vom Leben ständig ins nächste Extrem geworfen zu werden. Also da kann ich zumindest drüber sprechen.
Das ist doch alles quasi irgendwo auch artverwandt zumindest. Ja. Die Grenzen fließend. Das ist das doch einfach so aufnehmen. Ja, du hast ja schon melancholisch angestimmt, dass es jetzt mit dem Ankommen, das Heraustreten auch quasi heute oder demnächst ansteht. Ja, und du hast einen Satz gesagt, es war noch eine andere Welt. Das ist erschreckend, finde ich, dass die 2 Jahre, die ja in Anführungsstrichen objektiv betrachtet nicht allzu viel Zeit sind im Verhältnis zu unserer Lebenszeit.
Ja. Also,
wir sind noch nicht Greise, aber wir haben schon ein bisschen mehr als 2 Jahre hinter uns. Aber dass die Zeit mit solch vielen, teilweise sehr katastrophalen, einschneidenden Ereignissen gefüllt wird, bringt uns natürlich in der Retrospektive dazu, dass sich diese Zeit sehr gedehnt anfühlt, weil da eben viel passiert ist, global und vielleicht persönlich auch gar nicht so viel. Zumindest so nicht so viel Positives. Und das ist irgendwie so eine Zeiterlebnisqualität. Ich habe momentan ist das bei mir irgendwie so ein vorherrschender Gedanke. Ich denke sehr viel über Zeit und Zeiterlebnis nach. Wie würdest du denn auf die letzten 2 Jahre dann blicken, seit dem Ankommen vom Zeitfaktor? Wie ist das subjektiv für dich vorübergegangen?
Ja, wahnsinnig schnell. Also das fühlt sich an wie 1 bis 3 Wimpernschläge. Also ich habe bis heute noch nicht so richtig das Phänomen begriffen, warum Zeit schnell oder langsam verfliegt. Einerseits habe ich früher die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Tage intensiv gefüllt habe, wenn ich auf der Arbeit intensiv gearbeitet habe und bei der Sache war, dann ging die Zeit sehr schnell um. Oder bei meinen Achtsamkeitssitzungen, wenn ich sehr tief in die Versenkung kam, dann war es gefühlt ein Atemzug und dann war die Stunde vorbei. Jetzt ist aber gar nicht so viel passiert. Also ich habe sehr, sehr viel Däumchen gedreht. Ich habe sehr viel abgewartet, beobachtet. Ich war isoliert, ich war gelockdownt, wie viele andere auch. Ich habe natürlich ganz viele wahnwitzige und bedrohliche Informationen verarbeiten müssen. Und die Haare sind mir so um die Ohren geflogen, gefühlt. Also es hat irgendwie nicht so viel Content für mich persönlich gegeben. Ich habe mich ein bisschen bewegt, aber ihr müsst wissen, ich bin ein Paradiesvogel. Ich bin Hans Dampf in allen Gassen normalerweise. Also ich mache unheimlich viel. Früher habe ich jeden Tag irgendein anderes krasses Hobby ausgelebt. Und das hat sich in den 2 Jahren überhaupt nicht ergeben können. Und es war eher wie ein Harren und Abwarten und Hoffen, dass es langsam mal wieder ruhiger wird. Und das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, dass das passiert ist. Also es ist eine Art Talfahrt, ne? Mal ganz ehrlich. Also es ist eine Schlittenfahrt gen Abgrund. Und die hat sich doch irgendwie beschleunigt, in jeder Hinsicht, eben auch vom Zeitgefühl. Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich erlebe das ganz ähnlich. Es ist irgendwie sehr widersprüchlich, dass wir, wenn viel passiert, die gegenwärtige Zeiterlebnisqualität ist ja gefühlt, also es schrumpft ja, wie du gerade schon gesagt hast, auf wenige Wimpernschläge zusammen. Ja. Das heißt, wir sind zeitvergessen in dem Moment. Also die Zeit spielt keine Rolle. Wir spüren die Zeit nicht. Wir sind in der Tätigkeit. Wir sind in dieser Tätigkeit versunken und sind gegenwärtig. Der gegenwärtige Moment kann ja rein logisch betrachtet einfach eine Unendlichkeit dauern. Denn wann wird aus dem Gegenwärtigen das Zukünftige oder Vergangene? Das Zukünftige wird es irgendwann, aber dann ist es ja auch wieder das Gegenwärtige. Und das Vergangene liegt in der Vergangenheit. Also das Gegenwärtige ist ja eigentlich immer da in unserem Leben. Es gibt nur das Gegenwärtige.
Ja.
Wir vergessen das aber immer, weil wir reflektieren können. Wir können uns in andere Wesen hineinversetzen. Wir können uns auch in uns selbst, in die Vergangenheit, also in unser vergangenes Ich oder in unser künftiges Ich hinein imaginieren. Das heißt, wir sind selten in diesen Momenten in der Gegenwärtigkeit. Das ist ja auch das ganze Thema Achtsamkeit, was halt einen Riesenboom erfährt, auch über die Grenzen von spirituellen Communities hinaus ist es ja wirklich in den Mainstream hineingelangt.
Ja.
In der Retrospektive allerdings fühlt sich das dann, wenn du drüber nachdenkst und du sehr viele Erinnerungen geschaffen hast in der Zeit, fühlt sich das so weit weg an. Ich meine, das kann man natürlich im Lockdown nicht unbedingt bezeichnen. Wahrscheinlich ist da eher, dass es gefühlt eine weltpolitische Zäsur gab für uns in unserer Wahrnehmung, dass sich die Welt von vor 2 Jahren wie etwas ganz Fernliegendes, wie eine ganz andere Welt anfühlt.
Ja.
Und das muss ich auch bestätigen, das ist bei mir auch der Fall. Wir haben es, glaube ich, schon häufiger hier im Podcast auch angesprochen, dass ich glücklicherweise in der Zeit auch in einer Partnerschaft war und bin und ich dieses wirklich allein auf mich selbst geworfen sein in dem Umfang natürlich nicht nachempfinden kann und zum Glück nicht nachempfinden musste. Denn diese Isolation treibt einen unter Umständen nicht nur von diesem Gegenwärtigsein weg, weil man nun mal die Zeit hat, sich an Vergangenes irgendwie zu klammern oder auf Künftiges zu blicken, Künftiges zu fürchten. Ich glaube, du bist auch ein Mensch, der sich sehr stark dann mit der Außenwelt synchronisiert, das in dein subjektives, in deine Erfahrungsqualitäten hinüber wandern lässt, weswegen das jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre Resümee passieren lassen, natürlich für dich mit Sicherheit schwierig ist. Also ich war ja vor ein paar Wochen bei dir und habe das dann auch so leicht melancholisch, wehmütig, habe ich dir ja gesagt, dass das jetzt auch mein letztes Mal bei dir in dieser Wohnung sein wird.
Ja.
Und ich halt nur ganz passiv mitbekommen habe, was du damit verbunden hast. Ja, das ist halt wie so häufig im Leben. Wir gehen mit einer Erwartungshaltung an eine Lebensphase oder an ein Erlebnis, noch kleiner gedacht, heran und dann gibt es einen Reality-Check und dann wird man sehen, inwiefern die Erwartungshaltung sich in der Realität wiederfindet. Und das kann man natürlich schon aus deinen Andeutungen herauslesen, dass das für dich nicht der Fall war.
Ja, gut gesprochen, Marco. Schön gesprochen. Ich bin mit so viel Hoffnung, Inbrunst und Ideenreichtum hierher gekommen, weil ich wollte damals eine Episode meines Lebens verändern. Ich wollte wieder blühen. Ich habe das, glaube ich, mal in irgendeiner Folge mit einem Gedicht klargestellt. Und dann sind wirklich ganz unangenehme, teilweise verheerende Dinge eingetreten, die jegliche Atembewegung der Hoffnung erstickt haben. Und ich habe hier eigentlich die ganze Zeit gewartet auf das Wiederaufblühen. Und wenn es dann irgendwie kurz kam, hat sich das Ganze mit den Eindrücken der Außenwelt, der weltpolitischen Landschaft und so weiter vermischt. Und das ist vielleicht das Problem jetzt vieler. Ich bin unheimlich gehemmt, jetzt irgendwelche Pläne zu schmieden, in irgendeine Richtung zu hoffen oder zu erwarten, weil die Lage so unberechenbar ist insgesamt und weil sich Dynamiken ausgebildet haben, die ich ganz schwer nur ertragen kann, bei mir und bei anderen. Es ist ja nicht so, dass wir offensichtliche Krisen und Katastrophen erleben, sondern dass dahinter eine große dynamische Druckwelle stattfindet, die sich durch sämtliche Menschen dieser Erde ausprägt und auch wie eine Laola-Welle herumgetragen wird und ausgeweitet wird. Und das fällt uns irgendwann ganz schlimm auf die Füße, das spüre ich. Und ich weiß, du hast gerade einen sehr wichtigen Aspekt gesagt. Allein zu sein damit, emotional, körperlich, seelisch, sozial, was weiß ich. Also allein zu sein im Sinne von partnerschaftslos in einer solchen Zeit ist also wirklich das denkbar ungünstigste Timing für ein Single-Dasein, finde ich. Ich habe mal vor Jahren in meiner letzten längeren Partnerschaft eine Serie geschaut und das war so eine Anthologie von katastrophalen Ereignissen. Es ging um eine Familie und es ging so ein bisschen um das, was in der Welt so passiert ist und Kriege und ich glaube auch Pandemien und was weiß ich. Und die hatten sich die ganze Zeit und ich lag neben meiner Partnerin und ich war so unglaublich dankbar und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie man eine solche Episode alleine durchhalten soll, also überleben soll innerlich, ja, und äußerlich auch irgendwo. Und ich kann jetzt auch nicht komplett abwehren, dass mich das nicht auch stärker macht, dass ich dadurch nicht auch noch näher an mich heranrücke. Das wird sich dann ja entscheiden. Bin ich in der Lage, mich selber noch zu erleben als Subjekt, das sich mir selber zuwendet? Ich meine, was bin ich selber? Ich glaube nicht daran, dass es eben eine starre Masse gibt, die sich ich nennt, sondern da sind ganz viele Akteure miteinander im Konzert. Und auch das kann ich quasi erleben. Ich erlebe meine Abgründe, ich erlebe meinen Zorn, der sich gegen mich selber richtet, aber auch womöglich meine Fürsorge und meine Liebe. Ja, auch das kann sich verdichten und ausprägen. Und das meine ich jetzt nicht nur im esoterisch-melancholischen Sinne, sondern das ist einfach auch eine Art Bühnenspiel, das stattfinden kann. Und trotzdem sind wir von Geburt an im Miteinander und brauchen dasselbe auch. Ja, und das heißt jetzt nicht, wenn ein Mensch erwachsen wird, per Definition, dass er dann auch völlig alleine problemlos leben kann. Das ist einfach keine Form des gesunden Existierens.
Ja, die Selbstständigkeit, die man sich ja dann als Elternteil für ein heranwachsendes Kind wünscht, bezieht sich ja auf die im Grunde genommen Überlebensfähigkeit.
Ja.
Der wirklich ganz basalen vegetativen Prozesse. Du brauchst keine Angst haben, dass dein Kind irgendwie vors Auto läuft, weil es Straßenverkehr nicht begreift oder sowas. Ne? Da geht's ja, das ist ja mit Selbstständigkeit gemeint. Und ich gehe da völlig d'accord mit dir. Auch das ist ein Punkt, über den ich in letzter Zeit sehr viel nachdenke. Mit Sicherheit auch so ein bisschen geschürt durch Gerd Skobel. Das ist ein Philosoph, der hat im Dreisat eine Sendung, der hat eine YouTube-Show und der war in der Sternstunde Philosophie. Das ist eine Sendung des Schweizer Fernsehens. Das kann man auch bei YouTube finden. Und der hatte mir da so diesen Impuls gegeben, den ich dann ja für mich so ein bisschen hab weiterdenken lassen. Er sagt nämlich, dass wir, wenn wir beispielsweise schon sprechen, die Welt immer in Einzeldinge einteilen. Also wir atomisieren. Dadurch, dass wir einen Baum als Baum bezeichnen, trennen wir ihn ja schon rein sprachlich, logisch von der Umwelt ab. Also der Baum steht für sich. Und wir erleben uns halt auch als Einzelwesen, als atomisiert. Eigentlich alle Bestrebungen des Menschen oder ganz viele Bestrebungen, das ist jetzt meine Interpretation, führen halt dahin, dass wir versuchen, diese Atomisierung, diese Vereinzelung aufzuheben. Sei es jetzt in einer Tätigkeit, in der wir uns ja komplett selbst vergessen können. Jeder, der ein Herzenshobby hat, dies nachverfolgt, der wird das bestätigen können. Das kann in Partnerschaften sein, das kann in anderen Sozialbeziehungen sein. Das kann darin bestehen, dass wir uns für Werte einsetzen, die uns wichtig sind, sodass wir uns mit den Werten quasi verbinden. Das heißt, wir wollen immer aus dieser Vereinzelung raus. Das ist, glaube ich, ein innerstes Bestreben. Das kann man in den Kugelmenschen mit Platon sehen. Der geschrieben hat, also so ein bisschen als Mythos aufgebracht, dass Menschen quasi früher Kugelwesen waren, diese dann zerbrochen wurden und das dann die Menschen sind, die zwei Hälften und wir suchen unser ganzes Leben lang nach dem gegenüberliegenden Puzzleteil, das uns wieder zu einer Kugel macht. Also auch Kugel als relativ perfektes geometrisches Symbol. Und ich glaube schon, dass das eine der großen Bestrebungen des Menschen ist, genau das, diese Vereinzelung aufzuheben und sich zu verbinden mit der Welt. Nun hat natürlich gerade vor allem auch deine Situation und die Situation ganz vieler anderer Menschen in den letzten Jahren dazu geführt, dass wir eben nicht uns haben aufgehoben in menschlichen Beziehungen, in Hobbys, die waren ja auch lange brach. So, und dann glaube ich auch, dass man, du hast gerade gesagt, du könntest natürlich auch dir näher kommen und an dir wachsen, aber ich glaube auch, dass das reale andere Szenario ist, dass du in deiner Subjektivität erstickst.
Richtig. Sodass,
dass da halt keine Luft mehr ist zu atmen. Das, weil in uns sind ja nicht nur schöne Impulse oder, ne, du hast es gerade als Schauspiel, als Theaterspiel bezeichnet. Da sind nicht nur die Grazien auf der Bühne, die, weiß ich nicht, jetzt ein wunderschönes Lied anstimmen. Da sind auch Figuren, die ganz hässliche Masken tragen, die auch in uns sind. Und das kann ja auch geschehen, dass man seinen Ängsten, dass man seine Ängste schürt, dass man keinen Ausgleich hat dafür, keine objektiven Sprachrohre, die halt vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen können oder den Grund für die Angst relativieren können. Deshalb bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das auch ein großes Gefahrenpotenzial mit sich bringt, diese Situation. Nicht nur eine Chance.
Ja, ganz, ganz klar. Und es ist ja unheimlich wichtig, dass mich jemand beantwortet, also dass ich, wenn ich etwas in die Sprache bringe, im Miteinander, dass ich dann sozusagen die Antwort höre, um wiederum zu verstehen, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Wir kennen diesen sogenannten reziproken Effekt der Kommunikation mit mir selber. Naja, ist das nicht immer möglich? Da wird oftmals etwas noch ja verschlimmbessert allenfalls oder eben verstärkt, ne? Also dass ich mir quasi immer die gleichen Geschichten erzähle und auf die gleiche Weise dann mechanisch reagiere und damit dieses Phänomen der stete Tropfen hüllt den Stein auch erlebe und erleide. Also mein ehemaliger Chef hat auch zu mir gesagt, er stellt sich das schrecklich vor, 2 Jahre fast im Homeoffice zu sein und von morgens bis abends in seiner eigenen Suppe zu schwimmen. Das Bild finde ich ganz treffend. Also ich bin mir selber permanent ausgeliefert in einer solchen Sache, in so einer Situation. Ich frage mich auch, ob ich früher schon meine Issues hatte, wirklich den ganzen Tag mich selber auf diese Weise intensiv aushalten zu müssen und deswegen so stark ins Äußere aufgebrochen bin, weil ich weiß, dass ich intensiv bin und natürlich auch mir selber gegenüber und auch in mir selber ist Ruhebedürftigkeit und Friedensbedürftigkeit, und wenn ich mich dann aber immer so aufstachel und aufpeitsche, dann komme ich nicht zur Ruhe und nicht zum Frieden und bin in einem Teufelskreis gefangen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich die ganze Körperlichkeit, ne? Also das Oxytocin nennt man das ja, also dass wir vielleicht nicht ganz so stark wie die Frauen ausschütten, aber das eben auch eine unheimlich wichtige, heilsame Sache ist. Also, dass ich eben regelmäßig in einem Körperkontakt bin und ja, und sei es nur die Umarmung eines Freundes oder eines Mitmenschen. Es gibt, ich habe den Namen vergessen, ob das Anton Lechler war, auf jeden Fall gibt es da einige Psychologen oder Pädagoginnen, die sagen, man müsse eigentlich mindestens 10 Menschen pro Tag umarmen, um da eine gewisse Sättigung zu erreichen. Also ich kann mich selber nicht so gut umarmen, auch wenn es da Ideen zu gibt. Und das darf ja auch sein. Ich darf ja auch den Selbstumgang schulen und verbessern. Aber wenn es wirklich nur noch das gibt oder zu 99% das gibt, also mich selbst, dann ist das letztlich eine Don Quixoterie und ich werde nicht zu dem Ziel kommen oder zu der Bedürfnisbefriedigung, die es braucht. Und dann entstehen natürlich die pathologischen Abgründe. Und da kann ich mich natürlich auch nicht gänzlich von freisprechen. Ich bin ein Mensch, ne? Ich bin kein Säulenheiliger oder irgendein Gott oder dergleichen. Ich bin ein Mensch mit meinen menschlichen Attributen. Auch wenn ich das gerne überwunden hätte bereits in meinem Leben, in der einen oder anderen Situation, ja, eskapistisch gemeint. Ich bin und bleibe ein Mensch und ich habe meine Bedürftigkeiten und ja, die sind absolut, ja, das, natürlich.
das macht's für mich auch immer so schwer. Also ich glaube, man hat auch deswegen so eine riesige Faszination für so spirituelle Führerpersönlichkeiten. Das hat mich auch immer einerseits fasziniert an Siddhartha Gautama, also dem späteren Buddha, aber auch irgendwo abgeschreckt, weil ich mir das so nicht, also es kommt mir immer so unmenschlich, so, ne, man kommt sich vielleicht auch selber dann, ne, so ein bisschen schwach vor, vielleicht auch im ersten Impuls, wenn man dann die Geschichten liest, weil er ist ja auch in die Einsamkeit gegangen, um zu meditieren und hat dann die Erweckung erlebt. Das sind so diese Momente, in denen ich mir denke, waren das nicht die richtigen Menschen oder bin ich nicht der richtige Mensch? Das ist so faszinierend, dass das, dass da ja auch Persönlichkeiten gibt. Jetzt, natürlich sind die auch vielleicht auch verklärt durch die Geschichtsschreibung verändert. Hm. Aber nichtsdestotrotz, zeigt das ja auch diese Bestrebung. Ne, im Buddhismus wird das Ganze halt als Schein erkannt und als Grund für das Leid, und das gilt halt abzulegen. Also aus der Logik verstehe ich das auch heraus, aber mir scheint das dann immer zu kühl, zu einseitig, zu unmenschlich, wenn ich das lese, aber auch natürlich faszinierend. So, das sind dann auch, weiß ich nicht, in Fiktion die Jedi, die ja auch irgendwie total faszinierende Gestalten sind, aber auch andererseits wieder total unmenschlich und deswegen nicht nahbar. Also wir haben ja auch irgendwie diesen Hunger dafür, solche Geschichten zu hören, in denen vielleicht Menschen nur halbe Menschen sind. So, und es wirkt halt immer leichter, wenn es davon da heißt, so, wir sind jetzt Vernunftwesen, so bei den Jedi beispielsweise. Wir handeln total selbstlos, ne? Auch so, dass die eigenen Bestrebungen sind das, was uns zur dunklen Seite führen und so weiter und so fort. Das ist immer so einseitig. Deshalb finde ich auch tatsächlich, also du hast mich jetzt mit Hermann Hesse richtig angesteckt. Ich lese jetzt mittlerweile das dritte Buch von ihm. Ich habe vorher noch keins gelesen.
Je.
Du hast mir den Steppenwolf quasi schmackhaft gemacht, indem du mir Zitate geschickt hast, mir raus vorgelesen hast, also in Form von Sprachnachrichten. Und dann habe ich als zweites den Siddhartha gelesen. Ich bin da erst so ein bisschen auf den Leim gegangen. Ich dachte, das wäre wirklich so eine historische Aufarbeitung des Siddhartha Gautama. Das ist es ja de facto nicht.
Nee.
In dem Roman oder in der Erzählung kommt nämlich auch ein Gotama vor. Das ist ja auch die Bezeichnung für Gautama sein kann. Jedenfalls, der Siddhartha ist nicht der historische Buddha in diesem Roman. Das muss man wissen vorab. Und Siddhartha trifft auch Gotama und ist halt so mit Lehren, steht da ein bisschen auf Kriegsfuß, weil er sagt halt immer, wir müssen das alles selbst herausfinden. Es geht nicht darum, eine Lehre von jemand anderem zu kopieren, sondern seinen Weg zu finden. Und am Ende des Tages kommt er auch in so eine Art Erweckungssituation durchaus rein. Aber bei ihm ist, ich finde, der Kniff ist vielleicht westlicher, auch vielleicht auch menschlicher. Er sieht nämlich die ganzen Erscheinungen um uns herum nicht als Trugbilder oder als nicht real an, sondern er sagt, ne, ich komme ja nicht raus, wenn das jetzt eine Matrix sein soll, in der wir uns befinden, komme ich hier nicht raus, und ich nehme die Erscheinungen für das, was sie sind, und nehme sie wahr, dankbar wahr. Und das fand ich einen sehr menschlichen, sehr herzlichen Wendepunkt, dass so diese buddhistischen Traditionen und Lehrinhalte durchaus immer durchblicken, aber so ein bisschen für mich dann dieser Kniff war, ja, ne, der Fluss erzählt mir gerade ganz viel in seinem Beispiel, so, was vielleicht für einen eingefleischten Buddhisten auch nur eine Erscheinung ist, die halt keine Relevanz hat in der Wahrheit. Und das fand ich so schön, dass da diese Wendung da war. Die versuche ich mir tatsächlich so ein bisschen zu eigen zu machen. Nichtsdestotrotz hilft das ja nicht bei sozialer Isolation, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen. Ich habe übrigens auch gelesen, dass der Kontakt, weil du ja auch von Hautkontakt gesprochen hast und den positiven Auswirkungen dieser Hautkontakte, dass der Kontakt mit Hunden auch angeblich sehr, sehr förderlich dafür ist. Also du hast ja vielleicht auch gerade aus dieser Situation heraus dir, Shanti, deine Begleiterin gesucht. Hm. Das wäre vielleicht gar nicht zustande gekommen vor 4 Jahren. Vielleicht hast du da gar nicht den Gedanken zu. Das ist ja auch irgendwo so ein Notausgang, den du dir versuchst, freizuräumen. So, ne, das sind ja auch, ne, wenn du das mal reflektierst, sind das ja auch, ich will jetzt nicht hilfeschrei klingt, weiß nicht, ob das angemessene Wort ist, aber es sind Zeichen, dass du für dich Veränderung gesucht hast, ne?
Ja. Also das habe ich ja auch damals gelesen. Ich weiß gar nicht, ob du mir den Artikel sogar geschickt hast. Ich habe auch dann irgendwann mal, glaube ich, in einer Folge berichtet, dass ich einen Traum hatte. Meine schönsten Träume sind Reiseträume, wo ich irgendwie in Bewegung bin und mich in ferne Landen bewege, durchs Fliegen, durchs Laufen, meistens eben irgendwie per Pedis. Und mich hat da eben in einem Traum ein Hund begleitet die ganze Zeit und war immer an meiner Seite, sehr nah, und ich habe mich dadurch geborgen und behütet gefühlt und eben dieses Gefühl von Alleinsein nicht mehr so stark durchlitten, was im Alltag nun mal da war. Und das war mit einer Entscheidung, das war mit ein Grund für die Entscheidung, mich danach umzusehen und mich darauf einzulassen. Ja, so, das stimmt auch, dass der Hund mir auf jeden Fall immer wieder Gefühle macht, von ich bin begleitet, und da ist also sozusagen noch jemand da. Jetzt ist aber der Nachteil, der Hund kann nicht sprechen, also wir führen keine wirklichen Gespräche. Der Hund ist auf eine viel instinktreduziertere Ebene unterwegs als ich, und wir haben da auch noch unsere Schwierigkeiten, einander zu verstehen. Und sie kann natürlich meine menschlichen Bedürfnisse nicht erfüllen, also nicht gänzlich. Also es
wäre komisch.
Ja, es ist, es hat was Kittendes und ist auch was Gutes, aber manchmal merke ich auch, dass ich von ihr vielleicht mehr erwartet hätte oder erwarte, als sie eben leisten kann, und dann entsteht Unmut, und das ist dann wiederum toxisch. Also das war jetzt nicht so die Heilserweckung, die ich vielleicht auch gehofft oder fantasiert hatte. Ja, aber ich möchte nochmal auf das, was du vorher gesagt hast, zu sprechen kommen. Ja, also auf Buddha und auf Jedi-Ritter und alles Mögliche, was sozusagen uns porträtiert, dass eine Entwerdung, dass eine Überwindung des schlechten, ego-behafteten, wie auch immer, inneren Kerns möglich wäre. Und ich habe das ja jahrelang exzessiv so verfolgt und verstehe heute, dass dadurch natürlich eine absolut problematische Idealisierung entfacht wird. Also Buddha als Ideal, da möchte ich hin, ja, ist was ganz Problematisches, weil Buddha, der historische Tathagata, hat zu einer ganz anderen Zeit in einer ganz anderen Welt gelebt. Also da war alles, denke ich mal, langsamer, weniger, reduzierter, viel weniger Informationen. Vielleicht auch weniger inszenatorischer Drang, ja. Und er hatte offenbar, also man weiß ja auch nicht hundertprozentig, ob es so gelaufen ist, das bezweifle ich auch. Es sind ja Erzählungen. Ja. Er hatte auch eine wirklich gute Werdung. Ja. Der von Hesse erschaffene Buddha, Siddhartha, ja, der ja sogar noch den historischen Buddha überragt, was ja schon fast anmaßend ist, ja, der ja sozusagen da durchs Brahmanentum und durch die Askese und durch die Spielsucht und alles Mögliche durchwandert, alle möglichen Gewänder ausprobiert und am Ende dann bei, ich spoiler jetzt gerade, bei Vasudeva, dem Pförtner, nee, was, dem
Fährmann.
Fährmann, genau, richtig. Den, also zur Erwachung kommt, indem er den Fluss beobachtet. Der war auch für mich damals die zentrale Vorlage und ich habe mir auch gedacht, dann übertreffe ich den wiederum. Also irgendwie so eine idealistische Bestrebung ins Nirvana, die absolut unrealistisch ist, die mich also immer wieder daran erinnert hat, das, was du bis jetzt geworden bist oder was du jetzt gerade noch bist, ist irgendwie nicht gut und schlecht. Und das gilt eben auch für Jesus, Krishna, was weiß ich, also alle möglichen sogenannten erwachten Menschen. Ich halte das für mittlerweile nicht mehr realistisch, dass wir das so schaffen können. Ich habe noch nie einen kennengelernt. Ich habe wirklich viele Menschen erlebt, die tatsächlich vollständig realisiert waren. Ja. Und zuletzt habe ich die Aussage gehört, dass der nächste Buddha eine Gemeinschaft wird. Also dass so die Einzelerwachung gar nicht mehr so möglich sein kann, weil wir dermaßen vernetzt sind und miteinander verbacken auch mehr oder weniger. Ich will halt nur sagen, dass wir mit dem, was wir sind, erstmal wirklich schauen sollten, mit dem Konzert, was wir vorhin besprochen haben, die innere Bühne sozusagen, dass wir damit okay werden und dass es alles seine Gründe hat, dass wir so sind und dass auch das vollkommen stimmig und ausreichend sein darf. Und dass, wenn ich im Lockdown depressiv werde oder autoaggressiv oder was auch immer, dass das auch absolut natürlich ist. Ja, dass wir eben nicht jetzt das Asketentum anschmeißen und sagen, naja, habe ich auch gehabt phasenweise. Dann meditiere ich von morgens bis abends, faste und mache noch irgendwelche Krio-Anwendungen, gehe noch im Winter da irgendwie eiskalt baden im See oder was weiß ich, um mich letztlich zu kasteien, ja, weil ich nicht das aushalte, was ich wirklich bin. Ein bedürftiger junger Mensch, der ein Gegenüber sucht, der eine Gemeinschaft möchte, der Frieden möchte, der Ruhe möchte, ja, der will, dass sich die Erwachsenen, die sogenannten erwachsenen Instanzen auf der Weltbühne auch erwachsen verhalten, dass das vernünftig ist, was da passiert. Der keinen Bock mehr hat, in Gefahr gebracht zu werden, weil der eine oder die andere durchdrehen und irgendwelche pathologischen, vorübergehend in Klammern, psychotischen Zustände erreichen und aus dem Zustand heraus irgendwas Politisches entscheiden oder machen oder tun, wo alle letztlich drunter leiden. Da hat der innere Mensch keine Lust drauf, der möchte Frieden. Ja. Ja.
Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ausrufezeichen. Finde ich, ja, es ist eine super wertvolle Erkenntnis, dass wir uns nicht Teile von uns selbst abschneiden müssen, um gut zu sein, um ein gutes Leben zu führen, weil ja, eine Amputation bringt halt auch immer Schmerz und Verlust mit, ne? Manche Dinge, ja, sollte man vielleicht überwinden, aber nicht irgendwie gewaltsam aus sich herausreißen.
Ja.
Für mich hat das ganz häufig immer mit Perspektiven zu tun, ne? Ich kann dieses Schauspiel in mir kann ich ja aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Und je mehr Perspektiven ich schaffe einzunehmen, desto vollständiger wird mein Bild auf dieses Schauspiel. Hm. Desto mehr habe ich ein Gefühl, was da überhaupt abgeht. Und ich glaube, da ist halt auch das Gegenüber so wichtig, weil es halt auch, weil ich halt nicht unendlich Perspektiven aus mir selbst heraus entwickeln kann. Ja, jeder kennt das, ne? Wenn du, weiß ich nicht, einen langen Text geschrieben hast, siehst du irgendwann deine eigenen Rechtschreibfehler nicht mehr, weil du so drin bist in dem ganzen Fluss, in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Selbst, dass du halt auch manche Perspektiven nicht einnehmen kannst.
Ja.
Und dafür sind auch andere Menschen wichtig. Du hast gerade auch schon angesprochen, ne? Wir brauchen auch diesen Spiegel, wir brauchen auch diese fremden Zuschauer, denen wir vertrauen, so weit vertrauen, dass wir sagen, hier hast du eine Eintrittskarte, ich zeig dir jetzt einen Akt meines inneren Schauspieles.
Ja, richtig.
Und wenn diese Menschen dieses Vertrauen zurückzahlen, und dann, da hatten wir drüber gesprochen bei dir, und das, also ich krieg jetzt, kommt gerade ein Schauer, geht mir tatsächlich körperlich über den Rücken, und das fand ich auch so bewegend, als du erzählt hast, dass ne, dass du in Gesprächen dir oftmals einfach nur wünschst, dass jemand zuhört und ohne ein Urteil zu fällen, ohne von der eigenen Perspektive aus zu sagen, Melvin, deine Probleme sind doch gar nicht so schlimm, richtig, oder sieh doch mal zu das, genau, sondern dass es darum geht, einfach mal jemanden sprechen zu lassen. Und dann, wenn die Person ausgesprochen hat, ganz versuchen, irgendwie seine eigene Perspektive darauf zu werfen, ohne zu beurteilen, ohne zu bewerten, einfach zu gucken, so, was sehe ich denn gerade? Ne, welche Darsteller in diesem Spiel waren jetzt irgendwie prägnant? Welche haben mir vielleicht Angst gemacht? So, welche haben mich begeistert? So, das sind ja auch diese Momente, ne, in denen es halt schwierig ist. Das ist ja die hohe Kunst der Empathie. Vorurteilsfrei und nicht bewertend versuchen, ne, jemand anders zu spüren, jemand anders zu sehen und vielleicht Antworten auf Fragen zu bringen, die diese Person gerade nicht imstande ist zu beantworten.
Ja.
Und dass das in der Isolation komplett abhanden geht und dass wir trotz dieser technischen Möglichkeiten, wir sind jetzt gerade auch remote, es nicht dasselbe ist, als wenn wir uns vis-à-vis gegenüber säßen. Das haben wir ja in der Aufnahme gemerkt, die wir bei dir zustande gebracht haben, dass wir beide direkt uns angeguckt haben und gesagt haben, boah, das war irgendwie so harmonisch, das war so eine tolle Dynamik. Das ist nun mal nicht das Gleiche, das muss man leider auch konstatieren. Natürlich gibt es Möglichkeiten, ich will das auch nicht vermissen, weil sonst könnten wir das Ganze hier nicht machen, sonst hätten wir wahrscheinlich schon so halb den Kontakt verloren, oder ganz hätten wir diese Möglichkeiten der digitalen Kontaktaufnahme nicht. Mhm. Aber wir müssen uns trotzdem bewusst machen, dass es nicht die reale Welt ersetzen kann. Und da gehört ganz viel, gehören die anderen Sinne dazu, ne? Da gehört es dazu, die andere Person zu riechen, ne? Wirklich zu sehen, so diese kleinen Nuancen in den Gesichtern und so. Dann verstehen wir uns erst auf eine umfassendere Art und Weise. Und wir brauchen halt mehr als nur diese schriftliche oder jetzt in unserem Fall gesprochene Kommunikation, da gehört mehr dazu, um sich auch vollständiger zu sehen und gesehen zu fühlen. Wie gesagt, also das, was du gesagt hast, finde ich halt unfassbar wichtig, weil ich glaube, diese Akzeptanz erstmal zu erbringen, ist der ganz grundlegende Schritt in ein gesundes Verhältnis zu sich selber. Und auch das wird niemals an dem Punkt sein, dass du sagst, so jetzt ist es abgeschlossen, jetzt ist es perfekt. Wir sind nun mal Wesen im Zeitfluss und selbst wenn wir gerade in einer Phase der großen Ausgeglichenheit, der inneren Ausgeglichenheit, kann jederzeit der Zufall über uns hereinbrechen und uns wirklich hart aus der Bahn werfen. Da braucht sich ja jeder nur vorstellen, wenn, ein geliebter Mensch auf einmal geht plötzlich oder eine Krisensituation besteht, so dass ich mein Heim verliere, vielleicht auf der Straße wohne oder sowas. Ne? Ja. Also wir können noch so ausgeglichen sein, wir sind halt nicht diese Atome, die frei im Raum schweben, die einmal perfekt, immer perfekt sind, weil sie nicht interagieren. Nein, wir sind in einem Netz, in einem Verhältnisnetz. Wir teilen alle irgendwo dieselbe Wirklichkeit und da können wir uns halt helfen, weil wir dieselbe Wirklichkeit teilen. Ne? Wir sind gar nicht so fremd, wie wir manchmal denken. Und das sind so die Gedanken, die mir gerade dazu durchgehen. Aber wie gesagt, so das ist, glaube ich, eine der grundlegenden Erkenntnisse auch, die ich mit dem Älterwerden erworben habe, dass es halt okay ist, nicht perfekt zu sein und dass ganz viel im Inneren abgeht. Also diese Bühne ist einfach das perfekte Analogie, die perfekte Analogie dazu.
Ja, also ich wollte nochmal sagen, weil du gerade sagtest, remote, und es ist auch wichtig, dass wir das haben, dass wir kommunizieren können. Und du hast ja auch gesagt, das ersetzt nicht den Realkontakt. Ich glaube, ganz entscheidend im Realkontakt ist, dass viele, viele unbewusste Dinge ablaufen. Also, dass sich unsere beiden Existenzen noch auf ganz vielen anderen Sphären begegnen können. Ja, also, dass wir ja auch nicht alles ständig registrieren, beziehungsweise bewusst registrieren, was der andere kommuniziert, nonverbal. Ja, und dass eben dieser ganze Kosmos auch dann in dem Moment aktiv sein kann. Jetzt ist das eher was Fantastisches und ich höre dich eben nur und sehe zum Beispiel nicht, dass du zwischendurch nickst, lächelst, ja, mir zuzwinkerst oder was für kokette Gesten dann normalerweise so kommen. Ja, und ich finde, das ist halt auch ein gewisses Drama, weil wir generell als Menschheit immer mehr abrücken ins Virtuelle und immer häufiger diese virtuellen Räume als Ersatzkanäle zur Kommunikation missbrauchen oder was heißt missbrauchen, verwenden, ja, und dadurch dann einfach ganz viel Entscheidendes nicht richtig ausgetauscht werden kann. Und das andere ist eben, wir gelockdownten, sage ich jetzt mal, wir haben ja diesen sozialen Hunger, und das habe ich auch schon mal gesagt, der kann nie ganz gestillt werden, der kann nie ganz befriedigt werden durch den virtuellen Austausch. Aber trotzdem bleibt eben sozusagen eine gewisse Grundbefriedigung zurück. Und der hechzen wir hinterher, der lechzen wir nach. Wir wollen also mehr davon, aber es kann nicht komplett befriedigt werden. Das ist natürlich auch so ein bisschen wie der Hund, dem eine Angel über den Rücken gespannt wurde mit einer Wurst dran, ne? Der rennt der Angel, der Wurst den ganzen Tag hinterher sozusagen, ne? Und das ist sehr ermüdend und sehr erschöpfend. Ja. Und vielleicht ist das teilweise sogar schwieriger und problematischer, als wenn wir es nicht hätten. Und ich wünsche mir generell, ich wünsche mir das so sehr von Herzen, mehr Nähe, mehr echten, realen Kontakt insgesamt auf der Welt, unabhängig von allen Umständen, dass wir häufiger unseren Nächsten aufsuchen, dass wir, wenn wir es denn können, dahin fahren und klingeln und dann ansprechen, mindestens anrufen und verabreden. Ich vermisse das so sehr, dass man sich in die Augen schaut und nicht irgendwelche Emoticons austauscht. Ich mache dieses Spiel jetzt seit 1999 mit, oder 98 habe ich angefangen zu chatten. Dann kam irgendwann ICQ, ja, dann habe ich irgendwann über Roger Wilco oder MIRC oder so habe ich dann kommuniziert, ne, was es damals so gab. Und dann irgendwann kamen dann die Smartphones, ja. Und ich weiß echt nicht, wo das eigentliche, mein Lieblingsbegriff, in dem Ganzen geblieben ist. Ja, es ist so verzerrt und verstellt worden und das ist mit so viel Sucht verbunden. Und ja, es hat mich auch ein Stück weit, wahrscheinlich hat es mich auch ein Stück weit durchgerettet. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich würde es jederzeit mit dem Hammer zerstören, wenn ich die richtige Kulisse hätte, wenn die Welt wieder in einen normaleren, natürlicheren Zustand gerückt wird. Und ich könnte jetzt sogar sagen, ich romantisiere den Gedanken des Blackouts dahingehend, ja, wenn es denn auch einmal das Internet zerstören würde und wir aber in dem Moment jeweils, ja, im Miteinander wären. Ja, wenn ich jetzt aber an eine Situation denke, wo ich alleine bin, oh Gott, ne? Aber eben dieses, Leute, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr in Partnerschaften seid, wenn ihr in Gemeinschaften, in WGs irgendwie seid, im Miteinander seid, ey, dann versucht das auch zu leben auf der analogen Ebene. Ja, wirklich, das ist furchtbar, wenn Leute, die oben sitzen, den Leuten unten in der Etage irgendwelche Nachrichten schicken. Ja, wenn ich zwei Pärchen mit jeweils Handys am Esstisch auf, das ist ja der Klassiker, ne? Oder zwei Menschen sitzen sich gegenüber und sind ihre Handys am bearbeiten. Wie lausende Affen sitzen sie dann vor ihren Smartphones? Ey, das kann es nicht sein. Ich hätte mir auch niemals ein Smartphone geholt. Ist echt schade, dass mein Vater mir damals eins geschenkt hat. Naja, jetzt komme ich wieder in diesen Drall. Ich wollte eben nur noch mal sagen, wie wichtig es ist, sich ganz und gar in Fleisch und Geist zu begegnen. Ja, und dass das andere irgendwas ganz Entfremdendes hat.
Mhm. Ja, ich finde, da muss man halt immer sich vorher bewusst machen, welchen Zweck möchte ich gerade verfolgen, so. Ne, was möchte ich gerade erreichen? Ne, deshalb sage ich auch, das ist ja auch irgendwo ein Segen, so. Wenn du jetzt eine Textprobe von einem von einem geschriebenen Gedicht hast und mich teilhaben lassen möchtest, dann kannst du die Probe natürlich erstmal schicken, so, ne? Das ist super schön. So, wir können uns so austauschen, wir können Gedanken austauschen. Also, ne, wenn wir es jetzt rein auf so diesen Intellekt reduzieren, ey, Goethe hat auch Briefe geschrieben, so. Alle großen Denker hatten regen Briefaustausch, so. Das ist ja auch gut, schön und passend. Und das ist dann für den Zweck des Austausches von Ideen, ist es ja auch erstmal in Ordnung, so, das auf diese Art und Weise zu machen. Ich glaube, das eine Problem ist diese ständige Bereitschaft, dass oder diese ständige Möglichkeit. Wir haben jetzt nicht den Brief, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, dann weiß der Briefträger, kommt einmal die Woche oder was, so, und dann in der Zwischenzeit kommt nichts, so, dann kann ich mich auch mit anderen Themen beschäftigen. Also diese Möglichkeit der Ablenkung ist nicht gegeben. So, da sind wir natürlich selbst ein bisschen drin, das vielleicht zu reduzieren, vielleicht irgendwelche Apps runterladen, die den ganzen Social-Bereich blocken über einen gewissen Zeitraum, um sich da nicht immer durch ein aufblinkendes Handy kirre machen zu lassen, sein eigenes Belohnungssystem versuchen anzusteuern, weil das sind ja alles psychologische Mechanismen, die immer mehr verstanden werden, so, und wo immer mehr die Anzeichen da sind, dass es langfristig sehr zerstörerisch sein kann, dass uns das in Abhängigkeitsverhältnisse bringt und so weiter und so fort. Geht es allerdings darum, sich irgendwie weiß ich nicht, ne, spirituell, emotional auszutauschen oder so, da muss mindestens ein Telefongespräch her, meines Erachtens. Ne, du hattest mir mal geschrieben, da ging es dir nicht so gut, so, und ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, so, dass ich die jetzt schreibe. So, das war für mich, war in dieser Situation ganz klar, ich ruf jetzt an. So, entweder geht er dran oder nicht, dann versuche ich es halt in einer Stunde nochmal. So, ne, das halt abgrenzen zu können, wann ist das Mittel der Kommunikation und des Zusammenseins auf die Art und Weise in Ordnung und wann beraubt es uns halt der Qualitäten, die wir auf eine andere Art und Weise halt erleben könnten. Das ist auch ein Probieren, so, das ist jetzt auch nicht, da gibt's auch nicht die Faustregel, so, das ist jetzt für jeden Menschen die richtige Art und Weise, aber du hast vollkommen recht, so, für manche Dinge ist halt der persönliche Austausch unabdingbar, und ich, ne, wenn wir beieinander sind, das hat halt, wir haben unsere Ritualien, das finde ich auch total schön, dass wir halt wirklich, ich will jetzt nicht sagen, eine Religionsgemeinschaft sind, eine Zwei-Mann-Religionsgemeinschaft. Ja, doch, komm, ich sag, wir sind eine Zwei-Mann-Religionsgemeinschaft. Dann weiß jeder ungefähr, wovon ich spreche. Ich empfinde es nicht so, weil Religion oftmals mit Dogmas zu tun hat. Aber wir sind eine Zwei-Mann- oder eine spirituelle Gemeinschaft, haben unsere Rituale. Und das ist auch so wichtig, gemeinsam Rituale zu vollführen.
Ja.
Ne? Es ist nicht umsonst, ein gemeinsames Gebet kann heilsamer sein als noch so viele Rosenkränze, die man durchbetet, wenn wir in der Gemeinschaft das Gebet an Gott, an irgendeine Wesenheit richten und merken, dass Menschen auch vielleicht dieselbe Emotion gerade teilen. Dann fühlen wir uns eben verbunden, dann sind wir nicht mehr vereinzelt, dann sind wir in dieser Gemeinschaft aufgehoben. Und natürlich, auch da haben wir schon mal über Gruppenidentitäten gesprochen, dass das natürlich pervertiert auch richtig gefährlich sein kann. Davon sprechen wir jetzt nicht. Wir sprechen von einem positiven Gefühl. Wir richten und wir synchronisieren uns. Das ist es, glaube ich. Wir können uns nicht auf die Art und Weise miteinander synchronisieren, wenn wir das remote machen. Da gehören nämlich Gerüche und all diese unterbewussten Prozesse, die du gerade angesprochen hast, dazu. Und das bringt uns von einer zu starken Atomisierung weg. Und ich glaube auch, dass lange Zeit in so einem Einsamkeitsverhältnis, ne, abgesehen davon, dass es absolut zerstörerisch auf die Psyche ist, was ja auch mittlerweile nachgewiesen ist, das verkürzt die Lebenszeit de facto, dass uns das auch irgendwann, weil wir Gewohnheitstiere, vielleicht auch sozial nicht mehr so mobil macht, dass wir eben dann Schwierigkeiten haben, in den Austausch zu gehen. Wie viele Menschen, die sehr lange Single waren, haben irgendwann, wenn eine Person ist, die interessant ist für eine potenzielle Beziehung, erstmal wahnsinnige Probleme, sich wieder an einen Alltag oder in einen Alltag hineinzubegeben, wo es eine andere Person gibt. Das ne, das kommt ja noch hinzu, dass ich mich vielleicht irgendwann so ein bisschen in dieses Schicksal ergebe und was auch total, total traurig ist. Also, ja, das ist, Kapitel bei dir ankommen hat leider nicht das gebracht, was es, was du dir erhofft hast. So, ich will jetzt gar nicht zu sehr über das neue Ankommen sprechen, weil da muss noch ein paar Schritte gemacht werden. Ich will da jetzt auch dich nicht in eine Situation bringen, dass du dich da positionieren musst. Ich will nur sagen, dass es halt, dass die Zukunft gerade, glaube ich, für ganz viele Menschen merkwürdig nebulös ist, dass das viel damit zu tun hat, dass wir gerade in einer Umbruchsphase meines Erachtens stecken, in einer gesellschaftlich global gesehen großen Umbruchsphase, dass das alte Gesellschaftssystem, die Normen vielleicht gerade am Abtreten sind und ein neues irgendwie noch nicht so richtig in Sichtweite, so das zeigen mir viele Diskussionen, wo man teilweise mit dem Kopf schüttelt, über was gerade diskutiert wird, so diese typischen Twitter-Diskussionen um Gendern in der Sprache oder so, das wird ja so aufgeheizt teilweise geführt, dass man hier wirklich so, man wird in der Wissenschaftstheorie von Inkommensurabilität sprechen. Das heißt, das neue System verträgt sich zu 0,0% mit dem alten. Also es ist so verschieden, dass es keine gemeinsame Grundlage mehr gibt, wo ein Verständnis, ein Austausch möglich ist. Also das ist jetzt wirklich auf wissenschaftliche Theorien begrenzt. Aber das Gefühl habe ich auch, dass es halt in diesen Diskussionen halt an gemeinsamen Grundlagen fehlt, auf denen man diskutiert und dann halt auch meinetwegen auch mit geteilter Meinung auseinandergeht und gut ist, aber diese Grundlagen fehlen halt. Und ich glaube, das macht es gerade für ganz viele Menschen schwierig, wirklich eine Zukunftsvision aufzubauen. Und um an diesem Punkt nochmal zurückzukommen, ich denke, dir geht's nicht anders, oder? Also ja, jetzt global klar gesehen und auch individuell für dich.
Habe ich ja gesagt, genau. Es ist nicht möglich. Ich denke in ganz kurzen Zeitfenstern, teilweise in 24-Stunden-Fenstern. Und ich habe jetzt auch keine Wohnung. Es ist nicht so, dass ich irgendwie die nächste Ankommensepisode plane, sondern ich habe jetzt erstmal Zeit gewonnen. Und ja, es ist momentan einfach nicht realistisch, irgendwas für die langfristige Zukunft zu planen. Es geht immer noch sehr, sehr, sehr stark ums Überleben, ums nackte Überleben, also psychische Überleben, vielleicht bald auch ums körperliche, ich weiß es nicht. Und ich bin einfach froh, dass wir dieses Format hier immer noch haben, dass wir es durchgezogen haben bis hierhin. Und ich bin über jede Begegnung und auch jedes Gehörtwerden sehr dankbar tatsächlich, auch wenn wir jetzt hier nicht die allergrößte Hörerschaft erreichen. Und ich merke auch jetzt, was du anfangs gesagt hast, dass das was Meditatives hat, dass das was Kathartisches hat, dass wir hier auch Dinge verarbeiten können, ja, im Miteinander und natürlich auch im öffentlichen Raum. Und da ist eben meine Hoffnung, dass das irgendwann noch ein bisschen mehr wächst, dass ich und du, Marco, noch ein paar mehr Menschen erreichen können. So, dass diese Hoffnung möchte ich nochmal in den Raum werfen, die möchte ich formulieren. Und der Rest, der wird sich zeigen. Und es ist ja nicht so, dass die Folge damals absurd war, dass ich angekommen bin. Ich habe mich angekommen gefühlt. Ich hatte wirklich auch einige schöne Wochen hier. Ja, das war verzaubert und das ist ja auch, was du gesagt hast, die Dinge, die wandeln sich, ja, das verändert sich. Es gibt jetzt nicht immer nur gegenwärtig Glück und Zufriedenheit und das eine löst das andere ab und die innere Bühne ist sehr vital. Also da passieren viele Dinge. Also es ist ja auch völlig natürlich. Na, nur darf mal langsam wieder ein Uptrend kommen und ja, insgesamt auch, weil die Talsohle sollte allmählich erreicht sein. Ich wünsche uns das allen. Lieber Marco, ja. Ich möchte nur kurz zu bedenken geben, dass ich noch frühstücken und alles Mögliche hier zu schaffen habe, du auch. Ja. Vielleicht sagst du jetzt noch mal kurz, was dir so im Sinn steht und dann machen wir das, was wir immer machen.
Ja, im Sinn stehen mir zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass dein neues Format Premiere gefeiert hat. hab's ja selbst auch dann also ich habe schon mal in, ich sag mal, in einer Rohfassung gehört, aber jetzt in der tatsächlich veröffentlichten Fassung. Ich hatte sehr viel Spaß daran, auch die ganzen Soundeffekte. Es hatte wirklich Hörspielcharakter. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, zieht's euch gerne rein. Auch das gerne teilen, wenn es für gut befunden wurde. Ich glaube, das bereichert das Ganze wirklich ungemein. Ich hätte auch mal Lust mit dir in deinem Format, falls du mich mal als Gast einladen möchtest, über vielleicht das eine oder andere Werk zu sprechen. Das könnten wir ja auch in einer kürzeren Form, jetzt nicht in einer Stunde, sondern, weiß ich nicht, prägnant in 20 Minuten, dass wir diese Solo-Formate so ein bisschen, vielleicht auch ein klein bisschen skripten, in dem Sinne, dass wir uns vorher wirklich Gedanken drum machen und diese freie Gesprächsentfaltung weiterhin auf dem Podcast so ein bisschen exklusiv bleibt. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und wenn es soweit ist. Und der zweite Gedanke ist, dass ich dir auch nochmal hier vermitteln möchte, dass ich super froh bin, dich kennengelernt zu haben und ich dich sehe und ich deinen Schmerz im Ansatz spüren kann. Ich hoffe, dass du halt auch weißt, und das weißt du auch, dass du auch hier bei mir persönlich immer willkommen bist. Bist mittlerweile so mit meinem engster Freund, einer der ganz zentralen Weggefährten. Ich hoffe, das wird ganz, ganz lange noch so bleiben. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Das ist auch meine Hoffnung. Alles, was da kommt, was wir gemeinsam gestalten können, werden wir, denke ich, immer mit Inbrunst tun. Und ich habe die letzte Stunde nicht als Stunde erfahren. Auch da war ich relativ zeitvergessen. Das ist immer ein sehr schönes Zeichen. ich danke dir dafür. Also das muss man ja auch, darf und muss immer gesagt werden. Auch wenn man selbst das vielleicht nicht für möglich hält, so, ne, auch du hast positive Einflüsse auf die Welt. Auf jeden Fall auf mich, so viel kann ich sicher sagen. Und das sei an dieser Stelle nochmal angemerkt. Auch das gerne euren Liebsten öfter mal spiegeln. Ich habe irgendwie auch mittlerweile gelernt, einfach mal Komplimente zu machen, wenn mir irgendwas auffällt und nicht damit hinterm Berg zu halten. Weil ich finde auch das, unsere ganze öffentliche Umgangsweisen sind so entemotionalisiert, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass auch das Positive irgendwie so ein bisschen abhanden kommt. Und da sagt man ja immer im amerikanischen Raum so, die sagen, how are you? Und das ist alles oberflächlich und so. Aber ja, wer weiß, ob das vielleicht für viele Menschen so oberflächlich ist. Manche meinen es ernst so. Manche fragen wirklich einfach nach, wie geht's dir? Hey, siehst heute gut aus. Weiß ich nicht, die Hose steht dir sehr gut oder so. Das häufiger sagen, bisschen Liebe und Vertrauen spreaden. Und dadurch sieht der Tag vielleicht schon ein bisschen freundlicher aus.
Ach, lieber Marco, ja, du bist so ein vorzüglicher Seelenbruder. Ja, danke, und ich lasse es einfach mal so stehen. Meine Liebe zu Marco kommt ja mit jedem Wort zum Ausdruck, hoffe ich. Und wir wollen euch jetzt hier auch nicht zusäuseln. Von daher wünschen wir euch Vertrauen und Liebe, Liebe und Vertrauen und okay sein mit euch auf der inneren Bühne. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.